Bin ja ein bisschen, ich bin ein bisschen aufgeregt, Steffi.
Manche anderen Länder gehen vielleicht in andere Rechtsgebiete, um jemanden zu schützen. Ich würde jetzt mal so Tech-Bro-Culture, ne, die da so ein bisschen dahinter steht, auch sprechen. Diese Kultur von Elon Musk, Peter Thiel und so, die ja auch, würde ich jetzt sagen, vielleicht nicht das fortschrittlichste aller Frauen- und Gesellschaftsbilder haben. Was ich sage, hat natürlich auch soziale Konsequenzen.
Jura und Trash.
Mit uns erlebst du Recht völlig anders.
Ein Podcast von Stefanie Bayrich und Ines Garretzen.
Aufnahme läuft.
Obacht, Obacht. Dieser Podcast enthält unbeauftragte und unbezahlte Werbung. Also eigentlich nicht, aber Jura. Safety first.
Hallo Steffi.
Hey Ines, voll schick.
Ja.
Hast du dich schick gemacht für heute?
Ich bin ein bisschen aufgeregt, Steffi. Heute.
Ja, aber ich finde das, also, du bist ein Profi. Wir labern doch hier immer. Oder ist es wegen Gast gemacht? Ja, also schick gemacht wegen Gast gleich. Ich bin völlig entsetzt. Ich habe dich noch nie so gesehen. Du, ja, ich habe mich auch schick gemacht.
Lernst du eine richtige Alternativpersönlichkeit von mir jetzt kennen hier? Gerade, nee, ja, wir haben heute einen ganz besonderen Gast und ich bin echt ein bisschen aufgeregt, weil das ist für mich ein besonderer Gast. Das ist nämlich meine ehemalige Uni-Professorin, die zu uns kommt. Und ich habe überlegt, vor 8 Jahren mittlerweile habe ich angefangen, Jura zu studieren. Und da hatte ich sie als Strafrechtsprofessorin. Und ich habe es ja schon mal ein paar Mal anklingen lassen, hier auch gerade in der Strafstation, dass Strafrecht eigentlich nie so meins war. Und dementsprechend habe ich mich am Anfang auch echt ein bisschen schwer getan in der Strafrechtsvorlesung, was nicht an ihr lag. Sie hat eine super Vorlesung gehalten. Ich habe es nur einfach nicht so gut gecheckt. Und auch meine erste Hausarbeit war auch im Strafrecht bei ihr. Da ging es um diese Problematik, wenn man so einen jemanden tritt und dabei irgendwie einen Schuh anhat. Weißt du?
Ja, klar.
Sowas. Das weiß ich noch genau. Naja, war...
Waren es Pumps oder Springerstiefel?
Nee, es waren Turnschuhe, glaube ich. Und man sollte das halt thematisieren, wie es dann bei Turnschuhen ist, die ja eher weich sind. Naja, schlussendlich habe ich sogar remonstriert. Gegen diese Dings. Also ich war schon von Anfang an auf jeden Fall mit einem Fighting Spirit dabei, habe die Remonstration auch gewonnen, möchte ich sagen. Das möchte ich auch sagen. Aber ja, ich bin einfach ein bisschen aufgeregt, weil ich sie auch an sich einfach sehr, sehr cool finde und
Riesenfan.
Sie mich in meiner Jura-Reise halt schon so super lange begleitet. Ich sie offensichtlich nicht, aber sie mich halt.
Ja, aber das ist ja auch irgendwie, ganz ehrlich, ist ja auch ein bisschen schräg, ne? Also du hast eine Professorin und dann hast du ein paar Jahre später einen eigenen Jura-Podcast und ist sie dein Gast. Das ist schon irgendwie...
Wild. Total crazy. Weirdo. Ja.
Ich habe wieder ein bisschen Delay, glaube ich, ne? Bei dir auch oder geht's?
Bei mir nicht.
Na gut, dann ist es nur hier. Ich habe auch mal remonstriert im Strafrecht bei Professor Dr. Puppe. Ja. Ich habe auch recht bekommen.
Ja, vielleicht sprechen wir.
Andere Ansicht Puppe, andere Ansicht Bayrich. Jetzt nicht, dass ich da recht habe, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du eine andere Auffassung vertrittst, ist nicht gerade gering gewesen. Also viel habe ich, glaube ich, nicht rausgeholt, aber ich weiß gar nicht mehr. 2 Pünktchen, 3 Pünktchen, irgendwie sowas.
Ja, ich auch, glaube ich.
Und ich war nicht durchgefallen, aber ich habe mich so aufgeregt. Es war nicht okay.
Ja gut, ich war durchgefallen.
Nein.
Und habe dann bestanden durch die Remonstration, möchte ich sagen. Und nicht mit 4 Punkten.
Und jetzt bist du aufgeregt. Durchgefallen jetzt, und jetzt ist sie da. Aber wir tragen, ich sehe gerade, wir sind im Warteraum. Wir haben noch gar nicht gesagt, wer es ist, ne? Tja, hoppla.
Ja, ich stelle mal ganz kurz vor, bevor wir sie gleich reinlassen. Und zwar geht es heute um Professorin Dr. Susanne Beck. Sie hat den Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Strafrechtsvergleichung und Rechtsphilosophie an der Leibniz-Universität Hannover inne. Derzeit ist sie auch Dekanin der juristischen Fakultät und sie setzt sich in ihren aktuellen Aufsätzen und allem, was sie so machte, viel mit dem Strafrecht im digitalen Raum auseinander. Und genau deswegen ist sie der perfekte Gast für unsere heutige Folge.
Absolut. Und sie ist ja eigentlich auch ein Fernsehstar, ne? Kennt sich ja nicht nur mit Deepfakes aus, sondern auch mit 13 Fragen. Ich lasse sie mal rein.
Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Da ist sie. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir freuen uns riesig. Wir haben schon aufs Knöpfchen gedrückt, Frau Professor Beck, und wir haben Sie auch schon ganz kurz vorgestellt und auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, weil Sie ja eine gemeinsame Vergangenheit mit Ines haben.
Jurastudium?
Ja, das wissen Sie wahrscheinlich gar nicht so, aber tatsächlich habe ich 2018 angefangen, an der LUH Jura zu studieren und hatte da die ersten Strafrechtsvorlesungen bei Ihnen.
Ja.
Genau. Und deswegen begleiten Sie mich sozusagen unbewusst schon sehr, sehr lange.
Schön.
In meiner juristischen Reise.
Prima.
Ist aber auch, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, Ines, Frau Professor Beck hat ja die Remonstration nicht übel genommen, weil sie sich nicht erinnert.
Das nimmt mich niemand übel. Man darf natürlich remonstrieren. Das ist das gute Recht von jeder Studierenden, jedem Studierenden, das zu machen.
Ein Versuch ist es manchmal wert. Ich habe es im ganzen Studium nur einmal gemacht, tatsächlich auch im Strafrecht. Und ich habe es Ines eben schon erzählt bei Frau Professor Dr. Puppe. Andere Ansicht, Puppe. Das war so ein geflügeltes Wort bei uns damals. Genau. So, wir haben einen speziellen Grund, warum wir Sie eingeladen haben und weshalb wir uns so freuen, dass Sie heute hier sind. Es wird jeder mitbekommen haben, Berichterstattung über den Fall Colleen Fernandez. Colleen ist ja seit einigen Jahren auf der Suche nach dem oder denjenigen, die Fake-Pornos von ihr verschickt oder verbreitet haben sollen. Und sie hat auf Instagram einiges dazu veröffentlicht. Und im Laufe von 10 Jahren seien diverse Fake-Profile unter ihrem Namen erstellt worden, über die dann Kontakt aufgenommen worden sein soll zu männlichen Usern, fremden Männern, Männern aus ihrem beruflichen Umfeld. Und es seien Geschichten über sie und pornografische Videos, ja, erotische Fotos, was auch immer, über diese Profile verschickt worden. Es gibt dazu wahnsinnig viel in den Medien. Ich will da auch gar nicht so in die Tiefe einsteigen. Wir verlinken da einiges. Spiegel hat berichtet, Bild hat berichtet und so weiter. Verlinken wir. Was ich sehr interessant fand, ein Kollege von mir hat sich dazu zu Wort gemeldet, mehrfach. Der Kollege Christian Scherz von Kanzlei Scherz-Bergmann. Verlinken wir auch mal. Die haben sich geäußert öffentlich für ihren Mandanten. Interessant ist auch, dass die Beiträge von Colleen selbst im Zeitpunkt dieser Aufzeichnung, wir haben jetzt Ende April, immer noch online sind. Wir können natürlich mangels eigenem Wissen überhaupt nicht beurteilen, ist was dran, ist nichts dran. Wir können auch nicht beurteilen, ist die Berichterstattung wirklich angreifbar oder nicht. Wir werden das verfolgen, wie es die Gerichte entscheiden. Was aber extrem spannend ist und losgelöst beurteilt werden kann, so 3 Punkte, die wir uns rausgepickt haben. Und zum einen,
da müssen wir nochmal tiefer reingehen,
schützt das spanische Recht eigentlich besser als das deutsche? Das war so die Idee, die wir dazu hatten. Und ein Punkt davon ist ja letzten Endes, dass man sich fragen muss, wo reiche ich denn eigentlich eine Strafanzeige ein? Colleen hat ja einmal in Deutschland gegen Unbekannt Strafanzeige erstattet und laut Medienberichten einmal gegen ihren Ex-Mann in Spanien. Worauf stellt man denn dann bei online begangenen Taten ab, die sich über so einen langen Zeitraum erstrecken, wenn ich vielleicht zwischendrin auch noch meinen Wohnort wechsle? Ist ja rechtlich echt spannend.
Ja, also erstmal völlig richtig würde ich das nochmal kurz unterstreichen, dass wir natürlich zu konkreten Fällen nicht sagen können, weil wir die Umstände nicht kennen und das sozusagen wirklich abstrakt besprechen. Ja, das mit dem Geltungsbereich des deutschen Strafrechts ist tatsächlich im Internet generell nicht so ganz einfach. Vielleicht so einen kurzen Überblick. Erstmal, welche Normen sind denn grundsätzlich relevant? Wann ist deutsches Strafrecht anwendbar? Da haben wir den, also für uns jetzt vor allem relevant, würde ich sagen, Paragraph 3 und Paragraph 9 StGB. Grundsätzlich deutsches Strafrecht relevant beim Tatort. Und da hilft uns eben Paragraph 9 StGB. Der bestimmt sich danach, wo der Ort der Tathandlung oder des Taterfolgs ist. Tathandlung, wenn wir sie nachweisen können, wäre dann eben im Internet natürlich irgendwie das Hochladen oder das Eintippen oder so einer Beleidigung oder eben, da kommen wir ja auch noch dazu, eines Deepfakes, soweit es denn überhaupt strafbar ist. Aber erstmal wäre das, wenn jemand in Deutschland handelt, dann schon eben von der Tathandlung her Deutschland. Und bei den anderen Aspekt ist es auch wieder nicht so ganz einfach, was ist denn der Taterfolg und wo wirkt der sich aus? Da gibt's, ich fange mal vielleicht ein bisschen bei der Beleidigung zum Beispiel an. Das ist ein Erfolgsdelikt und da kann der Taterfolg sein, wenn das Opfer der Beleidigung die Beleidigung wahrnimmt. Dasselbe für die Verleumdung. Aber auch, wenn irgendwelche dritten Personen das wahrnehmen, theoretisch. Das würde erstmal heißen, im Prinzip, wenn ein US-Amerikaner A würde US-Amerikanerin B im Internet beleidigen und wir in Deutschland würden das lesen, wäre theoretisch der Taterfolg auch hier erstmal allgemein. Das würde, glaube ich, unsere ohnehin schon überlastete Justiz nicht freuen, wenn das so wäre. Macht auch, würde ich sagen, auch nach dem allgemeinen Menschenverstand nicht viel Sinn, dass wir damit zu tun haben. Und da gibt es dann sozusagen noch, gibt sehr viel Streit, aber grundsätzlich würde man sagen, man braucht irgendeinen Deutschlandbezug. Und das kann die Sprache sein, das kann sein, dass auf dem Forum oder der Webseite .de am Ende steht, Wohnort des Opfers oder ähnliches. Das ist sozusagen zu den allgemeinen Regeln. Und was vielleicht noch wichtig ist an der Stelle, wir brauchen dann eben auch tatsächlich einen Erfolgsdelikt. Da mag man sich vielleicht nochmal erinnern an den Anfang der Strafrechtsvorlesung, vielleicht die erste Strafrechtsvorlesung. Es gibt ja Erfolgsdelikte und es gibt sozusagen Delikte, die nur auf eine Tathandlung abstellen. Und da ist das dann schon wieder schwieriger. Und dann gibt es noch diese sogenannten Eignungsdelikte, die zum Beispiel geeignet sind, den öffentlichen Frieden zu stören. Volksverhetzung wäre sowas. Da ist es auch ganz schwierig dann festzustellen, wie gehen wir denn damit in diesem Kontext um. Ich will es jetzt aber gar nicht so kompliziert machen. Ich hoffe, das gibt einen kleinen Überblick. Eben wenn es jetzt sozusagen um tatsächlich eine Beleidigung zum Beispiel gehen würde oder eine Verleumdung, dann würde ich schon sagen, kann man zum Beispiel sagen, dass eben, wenn das Opfer das in Deutschland wahrgenommen hat, dass dann grundsätzlich deutsches Strafrecht anwendbar ist. Wie das die Gerichte aber untereinander regeln, ist dann nochmal ein anderer Punkt. Und es kann auch gleichzeitig spanisches Strafrecht anwendbar sein und dann kommt sozusagen ein bisschen noch auf die Gerichtszuständigkeit so an. Ich bin, das muss ich jetzt vielleicht auch erstmal vorwegschicken, ich bin keine Expertin im spanischen Strafrecht. Ich habe das so ein bisschen nachgelesen und so wie es aussieht, stellen die spanischen Gerichte auf den Schwerpunkt der Tat ab. Und dazu gehört zum Beispiel Wohnort der Beteiligten oder eben wo die Tathandlung auch stattgefunden hat. Wo wurde das wahrgenommen, in welcher Sprache, wenn eben die Taten vor allem auf Deutsch zum Beispiel begangen wurden und eben die Personen zumindest zum Teil auch in Deutschland wohnen oder so, dann könnte man aufgrund des Schwerpunkts der Tat möglicherweise auf Deutschland abstellen. Nochmal, wie gesagt, nicht zum konkreten Fall, sondern so allgemein. Also ich hoffe, das war so ein kleiner Überblick.
Danke.
Ja, absolut. Jetzt ist ja gerade viel die Diskussion darüber, Deutschland oder Spanien, vor allen Dingen aber auch aus dem Gesichtspunkt heraus, dass immer kursiert, das spanische Recht wäre weitergehend, würde besser schützen, würde das Opfer ja besser vor solchen Taten schützen. Das heißt, es wäre im Zweifel vielleicht für Frau Fernandes besser, dort die Verhandlungen zu haben und dort nach dem Maßstab beurteilt zu werden sozusagen, also dass der Fall danach beurteilt wird. Was ist denn da dran? Also inwiefern ist das spanische Strafrecht in dem Sinne besser für die Opfer? Wie schützt es mehr und vor allen Dingen auch vielleicht im Blick auf die Strafandrohung? Was sind da für Unterschiede?
Auch da kommt jetzt sozusagen der etwas typisch vielleicht juristische oder wissenschaftliche Disclaimer. Mit dem ganz klassischen besser oder schlechter ist das im Rechtsvergleich immer nicht so ganz einfach. Weil man muss sich ja auch einen Gesamtkomplex angucken, also immer nicht nur das Strafrecht. Manche anderen Länder gehen vielleicht in andere Rechtsgebiete, um jemanden zu schützen und betonen das gar nicht so sehr im Strafrecht. Dann würde man das bei einem reinen Strafrechtsvergleich gar nicht sehen. Also wenn, dann muss man immer so ein bisschen Gesamtrechtsordnung anschauen. Wie gesagt, ich bin besser und schlechter grundsätzlich etwas skeptisch. In dem Fall spricht aber dort durchaus einiges dafür, dass wir von besser sprechen können in Spanien. Tatsächlich passenderweise ist ich weiß jetzt nicht das genaue Datum, aber vor kurzem ein interessanter Artikel auf dem Verfassungsblog, also auch öffentlich zugänglich erschienen, von Manuela Niehaus, genau dazu, Spaniens Gendergewaltschutzgesetz. Und auch der Titel ist Als Vorbild für Deutschland. Und wenn man den liest, dann, also gerade wenn man sich mit Gewalt gegen Frauen beschäftigt, dann klingt das schon sehr nach etwas, was man sich allgemein für Deutschland wünschen würde. Und da würde ich eben auch sagen, also wir können gleich gern auch nochmal konkreter über Strafrecht sprechen, aber was eben aus meiner Perspektive und für mich so besonders ist, tatsächlich an der spanischen Gesetzeslage ist, dass sie nicht nur aufs Strafrecht schauen, dass sie wirklich ein Gesamtkonzept erstellt haben, angefangen 2002, 2004 mit Blick auf eben häusliche Gewalt vor allem und da sich alles angucken. Was hindert eigentlich Opfer, die Taten anzuzeigen? Welche Abhängigkeiten gibt es? Wie können wir unterstützen? Aber auch ein ganz wichtiger Punkt auch, wie können wir an der Prävention arbeiten? Auf welchen Stufen machen wir das? Und so. Also es ist wirklich so ein Gesamtkonzept mit Blick auf viele Besonderheiten, viele Probleme in diesem Kontext. Es wäre sozusagen für alle Politikerinnen und Politiker, die sich damit befassen, sicher gut, da mal hinzuschauen.
Das ist mal eine dufte Idee, Knorke.
Es ist selten gut, Dinge eins zu eins zu übernehmen. Man muss dann schon schauen, was passt für Deutschland, aber als Inspiration sicher sehr gut. Und eben dann bitte nicht nur fürs Strafrecht, sondern für das Gesamtkonzept, was da steht. Ich fand, das muss ich tatsächlich fast zitieren, ich fand einen Satz so toll von diesem Verfassungsblog-Artikel. Was fehlt, ist nicht nur ein Gesetz wie das LIVG, also das ist das spanische Gesetz, sondern die spanische Entschlossenheit, Gewalt gegen Frauen politisch konsequent zu bekämpfen.
Bam.
Das finde ich einen ganz spannenden, perfekten Satz eigentlich dafür.
Unglaublich starker Satz. Finde ich auch sehr, sehr gut. Pauline wird ja nun ja nicht die Wahl haben. Es ist ja schon eine Entscheidung getroffen worden. Das spanische Instanzgericht hat entschieden, habe ich auf LTO gelesen, verlinke ich mal in den Shownotes. Verfassungsblog verlinken wir selbstverständlich auch in den Shownotes. Also es ist nach Deutschland abgegeben worden. Das Instanzgericht hält sich für unzuständig.
Ah ja, okay, naja.
Ich finde es auch immer eine gute Idee, nicht einen einzelnen Komplex isoliert betrachten, sondern ein Gesamtpaket zu schnüren. Was mir aufgefallen ist, in Deutschland gerade, Dr. Hubig hat sich das ja sehr auf die Fahne geschrieben, Schutz gegen Gewalt, Schutz von Frauen, auch in vielerlei Hinsicht macht sie sehr viel in den sozialen Medien. Was jetzt akut allerdings besonders an Fahrt gewonnen hat durch diesen Fall, ist die Frage, haben wir Strafbarkeitslücken, wenn es um Deepfakes geht? Dieser Fall hat ja dann zumindest in der Darstellung, in der Wahrnehmung auch dazu beigetragen, dass wohl ein Gesetzentwurf, der schon in der Schublade gelegen haben soll, etwas früher rausgezogen wurde. Ob das jetzt sinnvoll war, das mit diesem Fall zu verknüpfen, weiß ich nicht, ist eben so gemacht worden, auch in den Medien. Und es wurde so ein bisschen promoted und in den sozialen Medien geteilt unter dem Stichwort, ja, das Herstellen der Deepfakes soll schon unter Strafe stehen. Das wäre eine Neuerung. Wenn man sich das genauer anguckt, und das hat die Jurabubble natürlich getan, hielt sich die Begeisterung ob dieses Entwurfs teilweise doch sehr in Grenzen. Interessanterweise aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven. Die einen haben gesagt, ja, der ist zu weit, der Entwurf. Die andere Hälfte hat gesagt, der greift viel zu kurz. Ich weiß, Sie haben sich 100%ig damit auch schon befasst. Wie schätzen Sie die geplanten Änderungen ein? Ist das was? Ist das ein Anfang? Braucht's mehr? Braucht's weniger?
Ich denke, parallel zu dem, was ich gerade gesagt habe, ist es auf jeden Fall auch gut, da aus strafrechtlicher Perspektive nochmal draufzuschauen. Weil es gibt auf jeden Fall eine Lücke, was die Erfassung von Deepfakes angeht. Ich denke, das kann man feststellen. Und es ist auf jeden Fall schon mal gut, dass sich jetzt eben der Gesetzgeber damit befasst. Also und da nach Lösungen sucht. Also ich würde mal vielleicht versuchen, sozusagen zwei Perspektiven zu unterscheiden. Die eine ist Deepfakes an sich. Da gibt es ja sozusagen die Idee eines neuen 201b StGB. Das heißt einfach, an sich Deepfakes von Personen, die deren Ansehen schädigen können. Und da ist tatsächlich nur Verbreitung, also soll dann strafbar sein. Das heißt nicht schon die Herstellung. Und wir wären da auch tatsächlich aus der Strafbarkeit raus, wenn man das kennzeichnen würde, dass es ein Deepfake ist. Und das halte ich tatsächlich für einen grundsätzlich guten Ansatz. Wie immer werden wir uns alle in sehr vielen Kommentaren und Aufsätzen darüber streiten, was es bedeutet, dass man das Ansehen einer Person schädigt und wann das beginnt. Das ist aber Teil davon, dass Gesetze eben nicht jeden Einzelfall erfassen können. Und das finde ich auch nicht schlimm. Und dann gibt es sozusagen die zweite Idee der Erweiterung von jetzigen 184k, ne, der jetzt ja das Upskirting und Downblousing sozusagen regelt. Und den möchte man jetzt eben unter anderem auf Deepfakes, auf pornografische Deepfakes oder sexualisierende Deepfakes erweitern. Und auch da würde ich sagen, die Idee, eine zusätzliche Regelung im Kontext auch der Sexualdelikte zu schaffen, um eben auch zu betonen, dass hier das Rechtsgut, was damit verletzt ist, tatsächlich die sexuelle Selbstbestimmung ist, finde ich auch gut. Und wenn wir jetzt erstmal nur aufs Herstellen, also dass auch das Herstellen schon strafbar ist, konzentrieren, tatsächlich habe ich da auch lange drüber nachgedacht, wie ich dazu stehe, weil es ist tatsächlich sehr weit, würde ich auch so sehen. Aber weil das Rechtsgut eben die sexuelle Selbstbestimmung ist, tendiere ich dazu zu sagen, es ist sinnvoll auch schon da anzusetzen, weil es betrifft eben durchaus, ich würde zum Beispiel sagen, meine sexuelle Selbstbestimmung, wenn jemand eben ein sexualisierendes Deepfake von mir herstellt, auch wenn er das für sich behält. Und ich zumindest sehe keinen guten Grund, warum das jemand dürfen sollte. So. Also das ist nicht mein Problem mit dem, was im Moment diskutiert wird. Man muss ja auch wieder sagen, dass der Gesetzesentwurf jetzt noch am Anfang steht. Da wird sich ja auch noch einiges tun, wird nachgebessert werden und so weiter. Also da muss man auch mal gucken, womit ich, also auch da vielleicht sozusagen, da befasst sich ja unter anderem auch der DJB damit und andere Stellen. Und da wird es sicher auch noch Anregungen und bestimmt auch gute Anregungen geben. Also ich bin auch im DJB Mitglied in der Kommission Strafrecht. Und auch da würde ich sagen, da tut sich einiges. Und ich hoffe, dass da auch die ein oder andere Idee in der Politik landet. Aber es gibt auch noch andere Stellen, die sich zu Wort melden werden. Und ein Punkt, um jetzt einen von sicher mehreren rauszugreifen, ich mache vielleicht mal zwei Punkte. Also ein Punkt ist, es wird irgendwie versucht, durch Aufzählungen zum Beispiel von Körperteilen die Sexualisierung festzulegen. Und da würde ich sagen, das ist ein bisschen problematisch, weil sowas kann sich wandeln, auch kontextbezogen sein. Ne? Also wenn eben zum Beispiel jetzt so ein Deepfake auf einer bestimmten Fetischseite ist, dann ist vielleicht der sexualisierende Körperteil ein anderer als im normalen Kontext. Also da würde ich eher sagen, es ist vielleicht sinnvoller, allgemein von sexualbezogen zu sprechen. Was auch wieder zu Auslegungsproblemen führen wird, völlig klar. Ne? Aber auch da würde ich sagen, das können wir, glaube ich, bewältigen und werden auch Gerichte bewältigen. Was anderes, was mir im Moment problematisch erscheint, ich weiß nicht, ob bekannt ist, es gab ja auch schon Anfang des Jahres Diskussionen um sexualisierende Deepfakes im Kontext von X und Grock.
Maximal unangenehm.
Da wurden unzählige Fotos auf sexualisierende Weise verändert, indem eben Grock gebeten wurde, stell diese Frau im Bikini dar, teilweise eben sogar Minderjährige.
Was soll die Scheiße?
Na, und diese Fälle würden jedenfalls meiner Lesart nach tatsächlich auch mit dem aktuellen Entwurf gar nicht erfasst sein, weil die Frauen ja immer noch bekleidet waren und nicht völlig unbekleidet. Und ehrlich gesagt fände ich jetzt den Unterschied, ob man in einem absoluten Mini-Bikini oder in einem Wett-T-Shirt oder in einem String-Tanga dargestellt wird oder völlig unbekleidet, nicht relevant. Ne? Also da gibt es schon noch Nachbesserungsbedarf. Und ich glaube auch wirklich, also das hoffen wir, glaube ich, aus der Wissenschaft immer, aber diesmal hoffe ich es besonders, dass der Gesetzgeber, die Gesetzgeberin, die Justizministerin vielleicht auch diesmal so ein bisschen wirklich auf Expertise hört, Expertise einholt.
Voll.
Wenn ich darf, mache ich an der Stelle so ein ganz kleines bisschen Eigenwerbung und vor allem Werbung für eine Mitarbeiterin von mir. Also es ist tatsächlich auch vor kurzem ein Buch von uns erschienen, Sexualstrafrecht im Wandel, im Kontext einer Ringvorlesung. die mein Mitarbeiter Dr. Maximilian Nussbaum und meine Mitarbeiterin Pia Pilhau, meine Doktorandin, organisiert haben, wo auch einige Beiträge generell zum Sexualstrafrecht und eben auch zu Deepfakes drin sind. Das wäre vielleicht was, wo man reinschauen könnte. Es gibt noch vieles anderes natürlich, ne? Aber wie gesagt, auch ich glaube eben die Stellungnahme von vielen, die sich ja schon sehr lange aus unterschiedlichen Perspektiven mit Gewalt gegen Frauen befassen, wäre gut, wenn das wahrgenommen wird. Man darf ja ein bisschen hoffen.
Ja, absolut. Und auch da schauen wir nach und werden verlinken, sodass ihr alle Empfehlungen auch dann finden könnt. Jetzt gibt es ja vielleicht noch eine andere Perspektive, und zwar die Frage der Durchsetzung. Es gibt ja manchmal die Situation, dass ein bestimmtes Verhalten strafbar ist, aber man es einfach nicht durchsetzen kann, weil die Möglichkeiten in dem Bereich fehlen. Das EU-Parlament bezieht sich da im Bereich der Deepfakes auf so ein bisschen einen anderen Ansatz und will Nudifier verbieten. Nudifier, das sind KI-gestützte Apps, die sozusagen diese Herstellung von den Deepfakes technisch ermöglichen. Würde bedeuten, wenn man sowas verbietet und es sowas nicht mehr geben würde, dann würden technisch eher mittel- oder unversierte Menschen vielleicht gar nicht dazu kommen, diese Deepfakes zu erstellen. Was würden Sie sagen? Gibt es da einen Ansatz, der aus Opferperspektive oder aus Präventionssicht sinnvoller ist, besser ist, weitergeht? Wir haben ja eben gesagt, besser ist immer die Frage, aber vielleicht da, welchen Ansatz kann man da vielleicht mehr abgewinnen?
Auch da vielleicht so ein bisschen allgemeiner auch wieder. Das weist uns ja auf einen guten Punkt hin, nämlich dass hinter dem Ganzen ja bestimmt auch eine bestimmte Kultur und Technologie steht, ne, mit der wir uns auf jeden Fall befassen müssen. Und ich glaube, an sich müssen wir neben den aktuellen Diskussionen dringend über Plattformverantwortlichkeiten und über die, ich würde jetzt mal so Tech-Bro-Culture, ne, die da so ein bisschen dahinter steht, auch sprechen.
Immer.
Und auch die Macht von KI. Fällt gerade auf, dass ich so eine Werbung nach der anderen mache, aber das macht ja vielleicht nichts. Es gibt ein KI und künstliche Intelligenz und der neue Faschismus von Rainer Mühlhoff. Ganz, ganz spannendes Buch auch. Also ich glaube, da ist uns vieles noch nicht bewusst, was da passiert. Und das ist halt ein Element davon. Ne? Also das, ich meine, als das mit Grok gelaufen ist, gab es unglaublichen Traffic und unglaubliche Nutzungszahlen. Ne? Und sowas ist natürlich eine Möglichkeit der Monetarisierung. Und es passt ja auch ein Stück weit in diese Kultur von Elon Musk, Peter Thiel und so, die ja auch, würde ich jetzt sagen, vielleicht nicht das fortschrittlichste aller Frauen- und Gesellschaftsbilder haben, jedenfalls aus unserer Perspektive. Und es wurde dann ja relativ schnell klar, dass es technisch durchaus geht, diese Praktiken zu verhindern. Ist ja dann auch passiert, interessanterweise zumindest eine Zeit lang, oder ich glaube auch in manchen Ländern war es dann noch möglich, Frauen im Bikini darzustellen für die Personen, die dafür gezahlt haben und für die anderen nicht.
Da muss der Jura und Trash What the Fuck Stempel drauf.
Also ich glaube auch wirklich, wir müssen noch ein bisschen mehr Bewusstsein haben für das, was da passiert. Ich tue mir schwer damit, mir immer ganz genaue Zahlen zu merken, aber so ganz grob, man kann ja mal gucken, wie viel Prozent von Deepfakes werden über Frauen gemacht und wie viel davon sind pornografisch. Und ich glaube, bei beiden landen wir, wie gesagt, jetzt unter ein bisschen dem Vorbehalt, aber so um die 90 und über 90%. Oder sagen wir mal, um ganz sicher zu gehen, zwischen 80 und 90, aber der Unterschied ist nicht riesig. Und das entspricht ja sozusagen den Algorithmen, den Logiken von Plattformen und noch, ne, also und auch einer gesellschaftlichen Einstellung zu diesen Sachen. Und damit müssen wir uns auch befassen. Wie gesagt, das meinte ich vorhin auch mit Spanien, ne? Wir werden nicht an einer Stellschraube Gewalt gegen Frauen und auch digitale Gewalt gegen Frauen eindämmen können. Und jetzt, das ist dann sozusagen auch die Antwort auf die Frage. Also ich glaube, beides ist wichtig und ich würde nicht eins gegen das andere ausspielen wollen, weil das eine ja auch Opfern hilft. Ich würde auch sagen, neben dem tatsächlich Strafrecht ist es eben auch sehr, sehr wichtig, dass wir zivilrechtliche Ansprüche leichter durchsetzbar machen, also Löschungen oder dergleichen oder auch Sperrungen von Profilen. Aber eben auch durchaus die KI, die Plattformen, die Technik einschränken. Warum das alleine nicht reicht, hängt jetzt wieder mit dem, was ich vorher gesagt habe, zusammen. Wir können Nudifier verbieten, aber die Technik wird sich ja weiterentwickeln. Und wie gesagt, dann, wo wollen wir die Grenze ziehen? Ist dann Bikini okay? Welche Kleidungsstücke sind okay? Also das ist auch wer. Und da gibt es auch, das nur am Rande, auch eine sehr spannende Diskussion über Impossibility Structures. Das wäre genau eine solche. Das ist die technische Durchsetzung von Recht, von Strafrecht oder von anderen Verboten. Und was das vielleicht auch mit dem Recht, mit einer Gesellschaft macht, wenn wir unser Recht nicht mehr freiwillig befolgen, sondern nur, weil technisch Dinge unmöglich sind. Da gibt es in der Rechtswissenschaft eine ganz spannende Diskussion, dass das vielleicht auch gar nicht so gut für unser Recht ist, wenn wir technisch gezwungen werden, es zu befolgen.
Oh, das ist super spannend. Aber da steigen wir am besten jetzt gar nicht ein, weil da kann ich 2 Stunden drüber sprechen.
Finde ich auch sehr spannend.
Habe ich tatsächlich mal gemacht mit einem Kollegen und wir haben über Law by Design uns sehr ausführlich unterhalten und sind gedanklich einmal komplett abgebogen und haben in Frage gestellt, ja, was bedeutet denn das fürs System, wenn es gar nicht mehr mir obliegt, ob ich mich an die Rechte und Vorgaben im Rechtsstaat halte. Und wir sind dann so abgebogen, dass wir am Ende gesagt haben, naja, streng genommen könnte ein Autohersteller auch implementieren, dass ich in einer Halteverbotszone gar nicht mehr halten darf oder in einer 30er-Zone gar nicht mehr zu schnell fahren darf, egal ob hinten im Auto gerade jemand stirbt. Aber das würde, glaube ich, zu weit führen. Ich fand das groß. Vielleicht machen wir da mal Nachklapp.
Da müssen wir nochmal tiefer reingehen.
Weil dann kann man sich ja 3 Stunden wirklich reinladen. Finde ich super spannend. Ja. Ich finde das ganz großartig, dass immer mehr Menschen drüber sprechen. Ja, wir können nicht nur im Bereich des Strafrechts ansetzen, sondern wir brauchen ein Gesamtpaket. Ja. Ich habe just dazu einen TED-Talk gehalten in Freiburg und habe auch gesagt, ja, das Hauptproblem ist gar nicht das Regulierungsdefizit aus Opfersicht, sondern das Durchsetzungsdefizit. Ja. Und ganz viele machen sich überhaupt keine Vorstellung davon, wie viele Deepfakes aktuell online kursieren. Und just für diesen Talk hatte ich mir auch ein paar Zahlen rausgesucht. Da wurde jetzt nicht unterschieden nach Männern und Frauen, sondern schlicht versucht, die Anzahl zu schätzen. Da gab es ein IT-Sicherheitsunternehmen, die haben geschätzt, dass noch in 2026 die 8-Millionen-Marke geknackt wird und dass Deepfake-Inhalte wohl jährlich um 900% zunehmen, die so online kursieren. Und das finde ich unfassbar. Im SWR hat ein Experte sogar von Milliarden Deepfakes gesprochen. Also nur, dass man da mal eine Vorstellung hat. Und dazu kommt ja die Tatsache, dass die Strafandrohung an sich keine Präventionsmaßnahme ist unter Umständen. Also da haben häufig die Opfer ja nichts davon. Und selbst wenn es zu einem Urteil kommt oder zu einer Strafe, ist ja damit noch nicht der Inhalt gelöscht. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. Ich hoffe auch, dass sich da noch ganz viel tut. Ein weiterer Themenkomplex, der sich ja ergeben hat, letztlich gepusht durch den Fall Fernandez, war ja die Frage, Pflichtstoff im Jurastudium. Sollte nicht das Sexualstrafrecht zum Pflichtfach erhoben werden? Auch da scheiden sich die Geister. Ich habe dazu eine Meinung, will aber jetzt nicht so rausposaunen, damit ich würde gerne mal hören. Wie stehen Sie dazu? Wie sehen Sie das Thema? Ich finde, das ist nämlich hochkomplex. Das ist nicht trivial.
Das ist überhaupt nicht trivial. Jetzt würde mich natürlich schon die Meinung interessieren. Jetzt bin ich schon neugierig. Aber vielleicht, nachdem ich meine gesagt habe, okay, ich will es zumindest erfahren. Nee, es ist tatsächlich komplex. Ich fange vielleicht mal so ein bisschen historisch an, was ich zumindest gelernt habe. Und ich denke, das stimmt auch, was der Grund war, warum das Strafrecht da immer zurückhaltend war, das zu unterrichten. Und der hat tatsächlich damit zu tun, gerade wenn man das als Pflichtstoff macht, dass man statistisch schon wir wissen, wie viele Studierende anfangen. Im ersten Semester sind wir 400. Da können wir fest davon ausgehen, dass statistisch auch Betroffene da sind. Wenn man keine Möglichkeit hat, sich dem Thema dann vielleicht zu entziehen und dem gerade in der Prüfung dann vielleicht auch mit dem konfrontiert ist, was man erlebt hat, das durchaus höchst problematisch sein kann. Das sozusagen vielleicht der historische Grund. Ich habe zu Recht.
Das finde ich gut. Nicht mehr.
Also ich habe schon immer auch mal angemerkt, dass man vielleicht sich darüber Gedanken machen muss, dass man Leute dann in anderen Konstellationen dazu zwingt, sich das erste Mal damit auseinanderzusetzen. Das wird auch im Referendariat, muss man sagen, zurückhaltend gemacht oder ich glaube, versucht auch das möglichst gar nicht zu tun. Vor allem, wenn es jemand nicht möchte, das zumindest die Informationen, die ich habe. Ich habe jetzt mit der Referendariatsausbildung nicht viel zu tun. Kann sein, dass das im Einzelfall mal anders ist, aber das ist meine Information. Und danach kann man sich ein Stück weit aussuchen, was man macht. Wenn man jetzt allerdings in die Justiz geht, nicht umfassend. Ne? Also da wird man ja teilweise auch zugeteilt. Also man ist dann vielleicht sowieso damit konfrontiert und da halte ich es dann auch nicht für sinnvoll, dass man das erste Mal in einem realen Fall ist. Das ist so ein bisschen die Spannung, in der sich das bewegt. Und was völlig richtig ist, dass es dadurch natürlich in der Ausbildung einfach praktisch keine Rolle spielt. Ne? Also da, auch wenn es nicht zum Pflichtstoff gehört, auch da ist, glaube ich, allgemein bekannt, was ein Jurastudium an Masse mit sich bringt, schon von Stoff und an Anforderungen an die Studierende. Wir haben erst gestern im anderen Kontext drüber gesprochen, dass man Studierenden echt nicht übel nehmen kann, wenn sie nicht noch in Zusatzveranstaltungen gehen, weil sie einfach ohnehin schon total gefordert sind. Das muss man ja sagen, durchaus ehrlich sagen. Und also es gibt es immer mal wieder und inzwischen auch vermehrt als Zusatzveranstaltung. Ich hatte ja gerade gesagt, wir haben diese Ringvorlesungen zum Beispiel gemacht oder auch mal andere Veranstaltungen zu Catcalling und dergleichen, was auch immer gut angenommen wurde. Also das Interesse ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, solche freiwilligen Veranstaltungen wären auf jeden Fall schon wichtig und gut. Und dann muss man auch überlegen, was man denn da behandelt. Also ich würde sagen, das Sexualstrafrecht als einfach einen weiteren Aspekt des materiellen Strafrechts, ob das unsere Probleme löst oder umfassend löst, da kann man dann halt auch diskutieren. Es ist ein relativ komplexes Gebiet, es verändert sich. Und muss man jetzt zusätzlich noch was obendrauf schaufeln? Wenn, dann müsste man was anderes wegnehmen. Und wie gesagt, ich glaube, es ist nicht unbedingt das Problem, dass sich Menschen, die sich später damit befassen, nicht noch einarbeiten können in das materielle Strafrecht. So würde ich das ein bisschen sehen. Ich glaube, was tatsächlich wichtiger wäre, wäre eben, dass wir uns im Studium ruhig auch interdisziplinär mit bestimmten Phänomenen besser auseinandersetzen. Also eben mit dem Phänomen der Gewalt gegen Frauen. Das bekommt man im Studium nicht mit. Und was das eben bedeutet, was das im Strafrecht bedeutet, was das im Zivilrecht bedeutet, ne, was das mit Blick auf Gewaltprävention bedeutet. Also es gibt ja auch Verpflichtungen aus der Istanbul-Konvention, eigentlich alle Personen, die irgendwie damit zu tun haben könnten, vernünftig auszubilden und fortzubilden. Und da gehört aber nicht dazu, dass man jetzt unbedingt nur materielles Sexualstrafrecht lernt, sondern da gehört Sensibilität im Umgang mit diesem Thema dazu, Bewusstsein dafür, was heißt überhaupt geschlechtsspezifische Gewalt. Diese Dinge gehören dazu. Ja, das wäre mir, glaube ich, wichtiger. Wenn wir jetzt insgesamt noch über die Ausbildung in Jura sprechen wollen und was da reformbedürftig ist, dann könnten wir, glaube ich, mindestens genauso lange drüber sprechen wie über Impossibility Structures. Also wir haben sicher da eher ein ganz grundlegendes Problem.
Ja.
Ja.
Je länger ich unterrichte, desto skeptischer bin ich bezüglich des Staatsexamens. Aber das haben wir halt nun mal. So weit gehe ich mal nicht. Aber ich würde sagen, es gibt andere Ansatzpunkte. Und ich, also auch da möchte ich jetzt niemandem persönlich zu nahe treten. Aber wenn wir jetzt verpflichtenden Stoff zum Beispiel einführen, jetzt muss ich überlegen, wie ich das politisch sensibel sage, unterrichten das vielleicht ganz unterschiedliche Personen mit einer unterschiedlichen Perspektive auf diesen Themenbereich. Da gab es jetzt auch irgendwie einen ganz spannenden Link, ne? Das war, glaube ich, ein Problem der Referendarsausbildung in München, wo irgendwelche Ausbilder ihren Ton nicht ausgeschaltet haben, dann weitergeredet haben in der Pause. Na, mehr sage ich auch dazu jetzt nicht da. Und jetzt, wie gesagt, das ist gar kein persönlicher Angriff, sondern ich glaube, ich merke das auch bei mir selber. Jedes Mal, wenn ich im Unterricht auch mit solchen Themen zu tun habe, ich hatte gestern in meiner Vorlesung Technikstrafrecht, haben wir über Deepfakes gesprochen, ne? Und da überlege ich auch immer, wie macht man das? Macht man eine Triggerwarnung? Wie spreche ich das an? Eine Triggerwarnung zum Beispiel alleine in der Vorlesung, was bedeutet das denn? Sollen die vor 400 Leuten, also meine Technikstrafrechtsvorsitzende, die sitzen nicht 400 Leute, aber
ja,
jetzt
klar, sollen die aufstehen und rausgehen?
Also was, ne? Also was bringt das in dem Moment? Ich meine, Triggerwarnungen bringen auch an sich ein bisschen was, ne? Dass man einfach weiß, jetzt kommt so ein Thema, aber trotzdem, also man kann sich dem Thema dann ja nicht ohne weiteres entziehen. Man kann vorher bekannt geben, wenn man drüber spricht und so, ne? Aber es ist schwierig und bin auch nicht in allem umfassend ausgebildet, dass ich immer weiß, wie man drüber spricht. Ne? Und also das muss man sich vielleicht auch bewusst machen, wenn man das jetzt zum Pflichtstoff machen würde, ne? Also so, das war jetzt ein nicht sehr entscheidungsfreudiges Statement, aber hoffentlich eins, das zumindest zeigt, worüber ich da unter anderem eben nachdenke, wenn ich darüber nachdenke, ne? Und das macht es dann sehr schwer, eine klare Ja- oder Nein-Antwort zu geben. Aber jetzt würde mich trotzdem auch nochmal die Meinung interessieren.
Ja, sehr gerne. Ich bin ja nicht in der Lehre tätig. Das heißt, ich kann mich einfach ohne Konsequenzen in aller Regel, außer Shitstorm, kann ich mich einfach äußern. Und ich bin ganz klar dagegen. Das gehört nicht zum, sollte nicht zum Pflichtstoff gehören. Aus mehreren Gründen. Punkt eins, haben Sie eben angesprochen, Retraumatisierung. Es wurde ja in den ganzen öffentlichen, es waren ja so viele Talkshows, so viele Diskussionsrunden. Und was mich daran gestört hat, war, dass immer so pauschal behauptet wurde, ja, also im Jurastudium hat man ja gar keine Berührung damit. Und wie kann man denn diese Juristen dann so loslassen quasi auf dieses Thema? Erstens stimmt das nicht. Es gibt durchaus, wenn auch wenige, Klausuren, in denen das schon Thema war. Wir haben uns da ein bisschen mit befasst. Und Punkt zwei war, dass ich das Gefühl hatte, viele der Personen, die sich da geäußert haben, die haben sich nicht wirklich mit der juristischen Ausbildung befasst. Weil das, was man wirklich bräuchte, um diese Verfahren sensibel und von Kompetenz getragen zu betreuen, das sind Dinge, die erledige ich nicht, wenn ich die Studenten und Studentinnen zwinge, das materielle Strafrecht dazu zu lernen. Was wir bräuchten, sind Skills in Sachen Zeugenvernehmung. Ja, wie frage ich genau nach, ohne selber noch zu traumatisieren? Da vielleicht auch tatsächlich Spezialwissen. Das hätte im Jurastudium in der Form sowieso keinen Raum. Zweitens, wieder läuft das meinem Empfinden, meiner Meinung nach, dem Sinn und Zweck des Jurastudiums, der sowieso immer mehr verloren geht. Ich finde, wir sollten ja die Juristinnen und Juristen in die Lage versetzen können, materiell rechtlich mit jedem Sachverhalt umgehen zu können. So, und das heißt, ich brauche nicht noch mehr materielles Strafrecht. Und es wurde ja immer wieder auch angeführt, ja, jede fünfte Frau ist im Lauf des Lebens betroffen, was schlimm genug ist. Das bedeutet aber auch, jede fünfte Studentin ist vielleicht betroffen. Also die muss ich ja nicht alle da retraumatisieren. Und ich würde eher den Pflichtstoff sowieso reduzieren wollen, um mehr Raum zu schaffen für interdisziplinäre Veranstaltungen, dass ich die Fähigkeiten beibringe, die ich zusätzlich brauche. Und die auch themenübergreifend. Da hatten wir gerade eine schöne Episode dazu. Müssen wir vielleicht den Studierenden erstmal beibringen, wie argumentiere ich überhaupt ganz grundsätzlich? Wie kann ich in freier Rede Dinge platzieren? Ja. Das sind alles Themen, die hat uns niemand beigebracht. Und wenn ich dann noch berücksichtige, dass ich habe keine Zahlen dazu, aber ich glaube nicht, dass besonders viele Juristinnen und Juristen sich dann konkret entscheiden, so Sexualstrafrecht soll es denn dann sein. Also das Argument überzeugt mich nicht, also weil ich ja von der Anzahl der Betroffenen argumentiere, ob etwas Pflichtstoff sein sollte. Ja. Wenn ich das zur Argumentationsgrundlage mache, dann müsste ich ja das Studium im Wesentlichen ganz breit aufstellen. Mietrecht, Arbeitsrecht, Sozialrecht, das müssten ja die Themen sein, wenn ich denn so argumentieren wollte. So, jetzt biege ich wieder falsch ab. Also ich bin dagegen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es mehr Fortbildungen da gäbe, wo dann mit diesen Fällen gearbeitet wird. Bei den Staatsanwaltschaften, bei den Richtern. Und dass ich, ja, die meisten werden sowieso, vielleicht brauchen wir einen Fachanwalt für Opferrechte. Dann kann, der wird ja immer wieder diskutiert in der Satzungsversammlung, da könnte ich auch all das implementieren. Und bei den Jurastudenten ansetzen, finde ich auch viel zu früh.
Ja, das ist ja genau der Punkt. Und es ist ja irgendwie auch spannend, dass die juristische Ausbildung seit Jahren extrem kritisiert wird und dann aber in diesem Fachteil sozusagen auf einmal die Talkshows stattfinden über das Thema. Ich finde es insofern schwierig, weil ich mir schon wünschen würde in Zeiten von Sichtbarkeit, dass solche Themen sichtbar sind. Und wir haben es gerade gehört, es gibt freiwillige Veranstaltungen, Zusatzveranstaltungen. Problem im Jurastudium ist natürlich, man ist total ausgelastet und bis sowas an einen wirklich herankommt und vor allen Dingen vielleicht nicht unbedingt an junge Frauen, sondern vielleicht auch an junge Männer, die sich mit dem Thema vielleicht naturgegeben nicht so sehr auseinandersetzen, fände ich das schon schön, wenn wir verschiedene Ebenen hätten, auf denen das Thema angesprochen wird oder zumindest thematisiert wird. Aber im Grundsätzlichen gebe ich Ihnen und dir natürlich total recht, dass vielleicht das Jurastudium gerade die ersten Semester wirklich nicht der Ort sind, da solche Themen noch mit aufzufassen. Ich fand es jetzt zum Beispiel im Referendariat, ich habe vor 3 Monaten meine Strafrechtsstation beendet und da hätte ich einen Ort gefunden, wo es irgendwie vielleicht passend gewesen wäre, auch nochmal eine Zusatzveranstaltung dahingehend zu machen, anzubieten, darüber zu sprechen. Aber Steffi hat es auch gerade schon gesagt, die ganze Thematik Soft Skills, interdisziplinäres Arbeiten ist sowieso total, ja, überhaupt nicht existent. Also allein das Thema Sprechen, wir hatten es in der letzten Folge, man spricht einmal in seiner staatsexamensmündlichen Prüfung und dann im Ref soll man da Sitzungsdienst nach 2 Wochen machen und steht dann da und denkt sich so, okay, und jetzt? Deswegen, da gibt es unglaublich viele Ansätze und vor allen Dingen auch die Frage, was müsste dann weichen, wenn wir was Neues aufnehmen und gleichzeitig aber sagen, wir wollen den Stoff nicht erhöhen? Und das ist ja dann die nächste Frage.
Absolut. Also kann
genau,
ich
das ist der Punkt. Und übrigens, ja, weil du es gerade sagst, Referendariat. Ich war ja bei der Staatsanwaltschaft, ich war im Sexualdezernat. Und witzigerweise, das ist aber nicht so, dass du gefragt wurdest, ist das okay? Sondern das war dann mein Platz. So, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre. Für mich war das okay, war dann aber für mich auch ein Grund, ja, meine Wahlstation bei der Generalstaatsanwaltschaft wieder abzusagen. Weil ich wäre gern zur Staatsanwaltschaft gegangen und man hat mir aber gleich gesagt, ja Frau, das wird Jugenddezernat oder Sexualstrafsachen. Und ich wollte das nicht machen. Ich fand das ziemlich belastend, ehrlich gesagt, ohne selbst betroffen gewesen zu sein. Aber ich hätte es da auch gut gefunden, dass man bei der Zuteilung der Station da ein bisschen sensibler ist. Was wäre denn jetzt gewesen? Ich hätte selbst vor kurzem so eine Erfahrung gemacht und dann werde ich ins Sexualdezernat gepackt, fand ich so ein bisschen schwierig. Und just übers Referendariat wurde in vielen dieser Debatten gar nicht gesprochen. Und das hat mich eben dann dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ja Leute, ihr habt euch aber mit der Juristenausbildung irgendwie so gar nicht befasst, weil es ist ja nicht nur Jurastudium, also bis zum ersten, da muss es rein, sonst passiert das nicht, sondern wir haben ja auch noch das Ref. Und da hatte ich eben das Gefühl, die meisten wissen gar nicht, wovon sie da sprechen. Aber das Thema ist gerade in der öffentlichen Wahrnehmung. Jetzt reiten wir die Welle da mal mit. Und irgendeiner hatte die Idee mit Jurastudium und dann haben sie es alle aufgegriffen. War so mein Empfinden. Ich weiß es nicht.
Ich verstehe, glaube ich, beide Aspekte schon ein bisschen. Also eben jetzt gerade den, ne, dass man halt nur mit den Pflichtveranstaltungen die Personen erreicht, die man sonst vielleicht nicht erreichen würde. Und die dann eben vielleicht mit den Fällen zu tun haben, ohne vorher mal andere Aspekte gehört zu haben. Also das ist schon wahr, weil jetzt auch, das muss man natürlich ein Stück weit sagen, natürlich sind bei den freiwilligen Veranstaltungen, die wir dazu machen, Leute, die aus irgendeinem Grund sowieso schon denken, ja, das interessiert mich, das ist wichtig für mich, dazu möchte ich mehr wissen. Und die anderen wird man nicht erreichen. Und da ist natürlich sozusagen die Frage, ja, dann machen wir eine Pflicht raus, erstmal naheliegend, aber alle anderen Punkte völlig richtig. Ne? Also man muss sehr gut drüber nachdenken. Da haben sich auch schon einige Personen kritisch damit auseinandergesetzt. Tatsächlich auch gerade eine Diskussion im DJB und auch andere, ne, die dazu überlegen und meines Erachtens da differenzierte Perspektiven einbringen, differenzierte Standpunkte haben. Und ich glaube eben auch, wie so oft in solchen Dingen ist schwarz-weiß da immer schwierig. Und ich würde auch sagen, es ist nicht sinnvoll, eben nur auf die Retraumatisierung abzustellen. Dieser Aspekt ist natürlich total wichtig und wie gesagt auch relevant. Aber wenn sowas passiert, ich finde, das zeigt ja sehr deutlich, dass da ein Problem ist. Wenn man dann tatsächlich, so einen Fall habe ich mir noch nicht mitbekommen, dass man dann tatsächlich einfach in der Staatsanwaltschaft landet und keine Möglichkeit, oder man hat vielleicht die Möglichkeit, Nein zu sagen, aber auch da ist, muss man ja sagen, das erfordert dann eben von der Person, dass sie Nein sagt, dass sie sagt, ich möchte das nicht machen. Und in dem Moment, wo sie sagt, im Zweifel ja noch nicht weiß, was ist die Folge? Ne? Habe ich da irgendwelche Nachteile davon, wenn ich im Referendariat zu einer Station sage, das möchte ich nicht machen?
Ja.
Ja.
Also deswegen, da würde ich sagen, also das ist sicher retraumatisierender als andere Dinge. Und wenn man da nicht vorbereitet ist und nicht vorbereitet wird, dann ist das auf jeden Fall ein Problem. Und ja, also wie gesagt, auch da könnten wir jetzt noch, glaube ich, ganz viel drüber sprechen. Also ich glaube, alle Punkte, die aber zu der Ausbildung gesagt wurden, die teile ich. Ich hoffe auch immer noch, dass ich vielleicht in meinem Berufsleben noch erlebe, dass die juristische Ausbildung mal anders wird. Naja, lassen wir es mal so stehen. Wir hoffen und bleiben optimistisch.
Wir hoffen und bleiben optimistisch. Ines wird so oder so, egal wie schnell oder langsam das Ganze geht, nichts mehr davon haben. Du bist schon mittendrin, du musst da jetzt durch. Und vielleicht zur Verteidigung meiner ich hatte eine wirklich tolle Ausbilderin bei der Staatsanwaltschaft. Ich habe sie nicht gefragt, weil es für mich in Ordnung war, aber mein Bauchgefühl sagt mir, hätte ich sie angesprochen und hätte gesagt, ich kann das nicht, dann wäre es okay gewesen und sie hätte mir geholfen. Und ich durfte auch ich glaube eine Woche lang oder zwei, durfte ich auch mal in ein anderes Dezernat reinschnuppern, weil ich natürlich gehofft hatte, ich mache nur Mord und Totschlag. Spannend. So, und dann war es halt leider Sexualstrafrecht, aber auch das durfte ich machen. Von daher glaube ich, man hätte mich unterstützt. Ines, wir haben aber jetzt haben wir, glaube ich, unsere Must-Haves abgearbeitet. Wir haben auch schon eine Weile gequatscht. Aber wir haben noch ein Off-Topic, ne? Eigentlich, das muss sein, weil ohne Antworten kann ich nicht weiterleben.
In meiner privaten Therapiesitzung hier.
Ich bin ja ausgeflippt, als ich das gesehen habe. Ehrlich gesagt, ich gucke das sonst nie. Ich weiß nicht, wo ich drüber gestolpert bin. Irgendwo in Social Media irgendwas aufgeploppt. Es gibt ja im ZDF diese, wie heißt es, Unbubble 13 Fragen oder irgendwie sowas. Guck ich nie. Es ist irgendwie nicht meine Sendung. Dann habe ich aber gesehen, es gibt eine Episode Rest in Peace Meinungsvielfalt, haben wir verlernt zu streiten. Und dann sehe ich im Line-up Frau Professor Beck. Dachte ich, ist ja nicht die Möglichkeit. Ich habe es geguckt zum ersten Mal. Und ich habe in der Folgenbeschreibung, ich musste in der Mediathek gucken, es war schon draußen, gucke ich mir das Line-up an. Krass. Und dachte so, ach du Scheiß. Entschuldigung. Muss sein. Ich habe dann gesehen, Vincent ist dabei. Da dachte ich, ach, das wird ganz gut. Und dann habe ich aber gesehen, Konstantin Schreiber ist dabei. Da war ich dann vorsichtig pessimistisch. Lag nicht ganz falsch, ehrlich gesagt. Und dann habe ich gelesen, dass ein sehr großer Podcaster noch dabei ist.
Gar nicht mal so gut.
Und ich habe mich entschieden, den Namen noch nicht mal mehr zu nennen, weil ich das, nicht, dass wir jetzt die Riesenreichweite haben, aber nach der aktuellsten Episode will ich da gar nicht supporten. Deswegen wird da auch nichts verlinkt. Frau Professor Beck, ich will aber jetzt gern wissen, kannten Sie diesen Podcaster vorher schon mal was gesehen von dem?
Ist nicht ganz meine Welt, kann ich gleich dazu sagen. An sich muss ich sagen, wenn ich YouTube-Videos mal nebenbei schaue, dann ist es tatsächlich, müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, warum ist es so politische YouTuber aus den USA eher. Das hat sich irgendwie so ergeben und das finde ich irgendwie ganz spannend und liegt vielleicht auch dran, dass das noch ein bisschen weiter weg von einem selber ist und man das leichter erträgt als die deutschen Themen, wenn man es nebenbei schaut, ne? Also wenn man jetzt nicht sich informieren will, dann ist wieder eine andere Frage. Ich würde sagen, um mich zu informieren, würde ich aber auch vielleicht nicht diesen Podcast hören.
I feel you.
Also ist der irgendwie nicht in meiner Podcast-Bubble, kann man, glaube ich, so sagen. Ja, das erstmal zu der Antwort, ob ich da vorher Erfahrungen damit hatte.
Ich habe tatsächlich mal in einer persönlichen Nachricht an den Host dieses Podcasts ihn dafür kritisiert, dass er Maximilian Krah eingeladen hat zu einem Zeitpunkt, wo gerade, ja, kann man schon so sagen, Wahlkampf lief. Ich hatte gefühlt eine Sekunde lang, fand ich diesen Podcast ganz cool, weil eine ganz liebe Kollegin von mir zu Gast war. Und da habe ich auch reingeguckt, bin ein Fan von ihr, die macht das auch wirklich ganz toll. Und es ist optisch, technisch ganz gut gemacht. Also war ich eine Sekunde lang ein Fan. Dann habe ich gesehen, was da sonst noch läuft. Und dann habe ich eine persönliche Nachricht geschickt, um das zu kritisieren. War nicht richtig, sagen wir, stieß nicht auf offene Ohren. Und jetzt wurde das Ganze sogar noch getoppt, weil man sich gedacht hat, ach, lass doch mal einfach den Höcker einladen.
Da muss der Jura und Trash What the Fuck Stempel drauf.
So, und da war es dann für mich auch vorbei. Und das wusste ich noch gar nicht, als ich die Episode 13 Fragen geguckt habe. Ich habe nur so irgendwie die Erwartungshaltung gehabt, okay, wenn dieser Host da ist, dann dauert es wahrscheinlich original 5 Minuten, bis das Wort Nordkorea oder so fällt bei dem Thema. war ja auch so. Und ich musste sehr oft an Dr. Peter Modler denken, der ja ein Buch geschrieben hat mit ignoranten Reden. Wie man da am besten argumentiert, wie man mit Strohmann-Argumenten umgeht, weil die habe ich erwartet und die kamen ja dann auch am laufenden Band. War jetzt so meine, ist meine persönliche Meinung dazu, muss sich jeder selber eine Meinung bilden, weil die 13-Fragen-Episode kann man ruhig gucken, alles andere dann nicht. Vielleicht haben Sie aus Ihrem beruflichen Alltag, Sie sind ja ein Profi, Tipps dafür, wie geht man mit Strohmann-Argumenten sinnvoll um? Weil man will ja trotzdem seinen Punkt machen und die sind ja wirklich gefährlich, Strohmann-Argumente. Es wird ja immer eine Kleinigkeit aus dem Vortrag des Gegners genommen und der wird dann mit voller Argumentation versucht zu widerlegen. Es ist aber immer nur ein Teilabschnitt, der den Kern des Problems gar nicht trifft.
Ja, da gibt's auch viel dazu zu sagen. Also vielleicht erstmal allgemein, ich glaube, auch da, was, also jetzt in mehrerer Hinsicht sozusagen, also was ich im Nachhinein eher dann jetzt sagen wir über diesen Podcast oder vielleicht auch über andere Podcasts gelernt habe, ist an sich die Idee, also das würde ich vielleicht mal voranstellen, die Idee, mit Zeit mit Menschen zu sprechen. Aber auch die Idee, sozusagen auch vielleicht verschiedene Perspektiven, ich würde es jetzt mal so formulieren, erstmal zu Wort kommen zu lassen, der kann ich durchaus was abgewinnen. Das muss nicht oder das sollte nicht in Richtung verfassungsrechtlich bedenkliche Perspektiven gehen. Und da sage ich gleich noch was dazu, eben es wird dann schwierig, wenn man über Basics streitet. Ne? Also dann macht oft das Gespräch nicht mehr wahnsinnig viel Sinn. Jetzt kommt aber nochmal ein kleiner Werbeblock, bevor ich was dazu sage. Ich hoffe, das ist auch okay. Das ist jetzt, glaube ich, der sechste oder so, aber der liegt mir besonders am Herzen, unter anderem auch sozusagen mit Blick darauf, dass wir finden, dass in der öffentlichen Debatte tatsächlich die Perspektiven oder die polarisierten Lager, die wir inzwischen haben, immer weniger miteinander sprechen, haben fünf Kolleginnen und ich beschlossen, einen rechtswissenschaftlichen Podcast zu beginnen. Der ist noch nicht online, aber wird er bald sein. Wir haben gerade damit angefangen und unterstützt von Nomos und von der Zeitstiftung. Der wird Rechtzeitig heißen.
Mega gut.
Und in dem ist da ist gerade sozusagen die Idee, das auch ein bisschen zu tun und versuchen, unterschiedliche Perspektiven einzuladen. Ich würde jetzt sagen, die beiden, die gerade genannt wurden, werden bei uns nicht im Podcast sein und auch einige andere nicht. Also wir werden schon gucken, dass man vernünftig miteinander diskutieren kann, weil, und jetzt komme ich sozusagen nach dem Werbeblock zu dieser Frage, die mich auch lange umgetrieben hat, vor der Sendung und danach. Also ich habe auch, muss ich sagen, lange, lange überlegt, ob ich da hingehe und auch mit meinem Lehrstuhl gesprochen und so. Ne? Der Grund dafür war dann eben genau dieser Punkt, dass ich so dachte, es ist eigentlich wichtig, miteinander zu sprechen und vielleicht mal diese Lagerbildung zu überwinden und vielleicht auch mal andere Personen zu erreichen. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es im Gespräch selber einigermaßen, nicht immer perfekt, aber einigermaßen funktioniert hat, dass wir irgendwie zumindest bestimmte Gedanken ausgetauscht haben und uns zuhören konnten. Danach, ich habe jetzt nicht alles, aber ein bisschen was verfolgt, das war für mich, ehrlich gesagt, eine völlig skurrile Erfahrung. Auf einmal gab es, ich glaube, inzwischen gibt es über 20 Reaction-Videos auf dieses Video.
Krass.
Zum Glück spiele ich jetzt bei diesen Reaction-Videos, glaube ich, die kleinste Rolle. Aber es war schon eine merkwürdige Erfahrung. Ne? Und da dann aber zu merken, sofort beginnt genau das wieder, was wir ja eigentlich in der Folge irgendwann auch mal angesprochen hatten, dass man in Lager einteilt und inhaltlich gar nicht mehr zuhört. Also das hat mich sehr beschäftigt, ne? Weil ich so dachte, ihr habt sozusagen schon das Label für mich, ne? Für Vincent, für die Person und hört gar nicht mehr zu, was wir versuchen inhaltlich zu sagen. Das war mein Eindruck, ne? Und das finde ich an der Diskussion so schade. Ich will mich nicht selber völlig frei machen davon. Also mir geht es durchaus auch so, wie ich gerade gehört habe. Man liest vielleicht den einen oder anderen Namen und denkt so, oh, ne, also da weiß ich doch schon, was kommt. Ich versuche das aber immer wieder mal einzuholen, weil das, wie gesagt, ich glaube, unserer Diskussion nicht gut tut. Ne? Wenn wir sozusagen schon das Lager wissen, bevor die Person was gesagt hat. Ich würde jetzt auch sagen, das ist nicht hundertprozentig allgemeingültig, weil es gibt Leute, wo ich glaube, dass wir uns einig sind, da ist es ziemlich klar, wofür die stehen, ne? Und in verschiedene Richtungen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist das der Versuch gewesen, warum ich dahin bin und was mich eben danach sehr beschäftigt hat. Und der andere Punkt ist tatsächlich dieser Umgang mit bestimmten Arten von Argumenten. Und also ich bin da leider das Gegenteil von einem Profi. Ich war völlig überfordert und führe tatsächlich sonst eher andere Arten von Diskussionen. Ne? Also da habe ich auch so gemerkt, ich habe keinen Werkzeugkasten, wenn auf einmal ganz andere Argumente kommen, die ich in der Struktur, die haben mich sehr überrascht. Also tatsächlich, ich glaube, man hat mir es ein paar Mal auch angemerkt. Ich habe dann versucht, auf bestimmte Dinge einfach nicht einzugehen. Also ich nehme vielleicht einmal als Beispiel das Nordkorea und dann, ne, also da bin ich jetzt auch so ein bisschen in der Situation, dass ich es ehrlich gesagt schwierig finde, im Nachhinein über Personen, die gar nicht da sind und sich jetzt nicht mehr auseinandersetzen können, zu sprechen oder über eine Diskussion, die stattgefunden hat oder so. Und das will ich gar nicht so im Detail machen. Aber nur mal als Beispiel, da habe ich dann einfach versucht, sozusagen wieder zu meinem Thema zurückzugehen und da jetzt so wenig wie möglich drauf einzugehen, weil irgendwie sehr klar war, das hat jetzt eigentlich gerade gar nichts damit zu tun, worüber wir sprechen und so. Und aber tatsächlich würde ich sagen, das ist für mich eine Lehre gewesen aus der Diskussion, dass ich da nicht vorbereitet bin und dass man da nochmal mehr gucken muss, wie man das lernt. Ich will vielleicht noch ein kurzes anderes Beispiel, was jetzt nicht öffentlich war, sagen. Es gab vor der Bundestagswahl eine Veranstaltung oder eine Kampagne oder wie man das nennen mag, Deutschland spricht, wo man, ich glaube, die Zeit und die Bild sozusagen mitgemacht haben und Leute aus völlig unterschiedlichen Lagern dazu gebracht haben, dass sie miteinander sprechen. Und da habe ich auch mitgemacht und habe mit jemandem gesprochen aus einem völlig anderen Lager. Ich gehe jetzt mal nicht sozusagen auf Details ein, aber da ging es mir auch schon so. Also da habe ich so gemerkt und habe, ne, in manchen Punkten weiß ich nicht, wie ich dagegen argumentieren soll. Ne? Ich habe dann versucht, so ein bisschen, oder ich glaube, was man überlegen muss, ist, dass man dann die Diskussion auf die Prämissen reduziert. Also erstmal, was sind denn unsere Prämissen? Kommen wir da miteinander hin? Also was ist deine Prämisse zu dem Thema? Und halt Dinge, und das habe ich zum Beispiel bei 13 Fragen, finde ich, nicht gut genug gemacht, eben entweder auf Dinge nicht eingehen oder mehr nachfragen. Also vielleicht auch mehr nachfragen, was ist denn damit gemeint? Was meinst du eigentlich damit? Ne? Also, und dann sozusagen eher dazu bringen, dass vielleicht die Person selber auch drauf kommt, dass das, was sie da meint, vielleicht nicht so ganz so schlüssig ist. Oder zumindest die Personen, die zuhören. Ne? Aber die perfekte Anleitung, wie man damit umgeht, habe ich auch nicht. Ich glaube, der erste Punkt ist ja schon, was ja sozusagen auch schon jetzt in der Frage anklang, ist, dass man vielleicht erstmal diese Arten der Argumente auch identifiziert, ne? Und dann Strategien lernt, wie man auf die reagiert.
Ich fand es ganz besonders spannend, dass sich zwischendurch immer wieder, hat man sich ja auch visuell angenähert, das kann man bei diesem Format dann sehen, wie weit die Personen voneinander entfernt sind. Und dann, es muss ungefähr bei einer Stunde sein, kam nochmal so ein Moment auf, wo ich fand, dass man wirklich gut sehen konnte, auf welchen unterschiedlichen Ebenen man spricht. Und zwar ging es da um die Frage, ob man mit Leuten redet, die eine vielleicht extreme Meinung haben, oder ob man das einfach, oder wie man mit denen redet. Und dass wir uns wahrscheinlich oder viele von uns einig sind, dass es durchaus wichtig ist, miteinander zu sprechen und auch zu fragen, woher kommt das? Was sind die Sorgen, die Ängste? Was sind die Gedanken dahinter? Das ist aber ein Part. Und der andere Part ist, sowas einfach wiederzugeben, unkritisch, unkommentiert, uneingeordnet sozusagen zu vervielfachen. Gerade, das hatten Sie vorhin auch schon angesprochen, in diesem System, in dem es um Klicks geht, um Aufmerksamkeit und natürlich extreme Takes auch extrem viel Aufmerksamkeit generieren. Und dass das eigentlich ja so das war, wo man in Konflikt miteinander steht. Und ich hatte das Gefühl, dass bis dahin hätte man vielleicht noch denken können, naja, entsprechende Person will ja einfach nur mit anderen Leuten reden. Und da war dann so der Knackpunkt, wo dann aufgefallen ist, naja, aber es geht ja um mehr. Und das ist, glaube ich, was Sie eben auch schon angesprochen haben. Es ist unglaublich wichtig, mehr miteinander zu sprechen, aber auch nachzufragen und vielleicht sich auch mal gerade in der schnelllebigen Zeit den Moment zu nehmen, zu reflektieren und vielleicht einzuordnen, was bedeutet diese Aussage, die da irgendwie gerade getroffen wurde, und nicht das direkt abtun als links oder rechts,
ja,
oder was auch immer für ein Label da gerade existiert. Aber es war eine super spannende Folge, auch die verlinken wir natürlich. wie auch den Podcast, wenn er dann kommt, bin ich ja ganz gespannt drauf.
Ja, ja, wie großartig. Ich habe das eben schon total, total gefeiert und ich dachte schon, wie es kann nicht sein? Ich habe davon gar nichts mitgekriegt. Ja, weil er noch nicht raus ist. Ich dachte, das kann nicht an mir vorbeigegangen sein. Ich find das Feedback jetzt ganz überraschend, Frau Professor Beck, weil ich ehrlich gesagt an mehreren Stellen da saß und applaudiert habe.
It's the way to go.
Also ich war wirklich froh, dass Sie da waren. Ich fand, es war sehr sachlich, sehr von Kompetenz getragen und eben genau das, was wir oft zu wenig haben, zuhören, aber dann einordnend. Und das ist, glaube ich, auch mein größter Kritikpunkt an manchen Formaten. Ich meine jetzt gar nicht nur dieses eine spezielle. Ich bin auch der Auffassung, dass man, ich würde Ausnahmen machen, mit ganz vielen Menschen sprechen muss, zuhören. Es gibt für mich Grenzen, da ist vorbei. Ja. Das ist einfach so. Ich glaube aber auch, dass sich viele einfach gar nicht der Verantwortung bewusst sind, die mit Reichweite oder einem ausgestrahlten Format einhergeht. Ich meine, wir haben jetzt nicht die Riesenreichweite, die Verantwortung sehen wir aber. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und das abzutun.
Ich kann nur davon abraten, das zu machen.
Das ist was, das verärgert mich, weil sich solche Dinge einfach verselbstständigen. Und was mich persönlich auch stört, ist, wenn Menschen, das war das Thema Meinungsfreiheit, immer wieder verwechseln, darf ich meine Meinung sagen oder darf ich sie unwidersprochen sagen? Mhm. Das finde ich ist ein großes Missverständnis unserer Zeit. Und sich gerade als Mensch zu exponieren und zu sagen, naja, ich fühle mich ja schon total in meiner, also ich bin ja da eingeschränkt in meiner Meinungsfreiheit. Und dann seine Meinung permanent, immer überall, grenzenlos, ohne Einordnung zu sagen. Das war so das, was ich mitgenommen habe. Und was ich eigentlich sagen wollte, ich finde, Sie haben es richtig gut gemacht. Also ich habe es gefeiert. Ich habe, wie gesagt, das erste und letzte Mal, dass ich mir diese Sendung angeguckt habe. Ich fand's fein.
Dankeschön. Aber ich will vielleicht auch zu diesem Punkt doch noch mal kurz was sagen, weil ich das auch einen spannenden Aspekt fand mit dem, mit diesem Knackpunkt, der ist, glaube ich, ne, das ist richtig. Da war so ein Knackpunkt, der glaube ich ja auch danach sehr stark für Diskussionen gesorgt hat, wo ich eben auch so lange nachgedacht habe, weil ich dann auch gemerkt habe, dass mir da durchaus einige eben vorgeworfen haben, wir würden zensieren wollen oder Meinungsfreiheit einschränken wollen. Und ich versuche dann ja schon erstmal nachzudenken, okay, siehst du das richtig oder siehst du da irgendwas falsch? Und ne, also oder habe ich was falsch rübergebracht? Und das ist natürlich auch ein bisschen der begrenzten Zeit in so einem Format. Also liegt daran, dass man da einfach nicht alles sagen kann und loswerden kann. Weil ich glaube, was schon wichtig ist, auch in unserer Zeit, also schwierig das auch ist, ist, solche Sorgen erstmal trotzdem ernst zu nehmen. Also was ist die Sorge, die hinter diesem Punkt steht? Ne? Dass dann Leute sagen, wir werden hier zensiert, es wird nicht mehr gehört, was wir sagen. Und das ist ja auch ich glaube, dahinter steckt ja auch das Gefühl von einer Ohnmacht, die man, glaube ich, ernst nehmen muss. Ne? Also auch egal jetzt auf welcher politischen Seite, aber irgendwie das Gefühl, ich werde nicht mehr gehört und jetzt kommen noch mehr Leute, die sagen, ihr dürft nicht an jeder Stelle alles sagen und ihr werdet wahnsinnig schnell dafür verurteilt, wenn ihr mal das Falsche sagt und so. Also das hätte ich gerne in der Sendung auch noch deutlicher gemacht, dass ich wichtig finde, dass wir diese Sorge ernst nehmen und dann aber überlegen, was das eben heißt. Ne? Und dann, da finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ich glaube, wir müssen Menschen mehr zuhören und ihre, wie gesagt, ihre Sorgen, das, was sie beschäftigt, ernster nehmen und nicht zu schnell abtun, nicht zu schnell in eine bestimmte politische Ecke stellen. Ich glaube, der Grund unter anderem für den Zuwachs bei der AfD ist, glaube ich, bei vielen Menschen eine Ohnmacht, ne? Und eben auch das Gefühl, dass die bisherigen Strukturen sie alleine lassen und so. Und ich glaube, man kann auch trennen, auch das ist nicht immer einfach. Ich kann trennen, dass jemand eine Partei wählt, die vielleicht verfassungsrechtlich problematisch ist und trotzdem zuhören, was diese Person für Nöte und Sorgen hat. Also das ist, glaube ich, trotzdem, das ist ein wichtiger Punkt. Und das, glaube ich, steht hinter diesem Gefühl, wir werden hier zensiert, wir werden nicht gehört. Und der andere Punkt ist die Plattform und was das macht. Und auch da habe ich danach noch lange nachgedacht, warum die Person auch so ein Problem mit Einordnung dann haben. Warum ist das so ein, also für manche Personen, ne, auch das Gefühl Einordnung, ne? Und ich glaube schon auch, da müssen, also zumindest glaube ich, da gehöre ich zu einer Gesellschaftsgruppe, die sich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen muss. Und zwar, da muss ich jetzt auch wieder ein bisschen aufpassen, wie ich es ausdrücke, aber vielleicht hat sich so eine intellektuelle Elite herausgebildet, die manchen Leuten auch das Gefühl gibt, ach, jetzt kommt ihr wieder mit eurer Einordnung, ne? Und ihr kommt wieder mit dem, ihr wollt mir sagen, was ich denken darf, ihr wollt mir sagen, was falsch ist und so. Also ich würde sagen, das Problem sehe ich auch. Also nicht, und nochmal, das heißt jetzt nicht, dass man nichts einordnen sollte, sondern dass man schon, glaube ich, hinterfragen muss, woher kommt dieses Gefühl und dieses Problem damit. Und ich glaube, da muss man dann auch nochmal, weil, also was, das habe ich so ein bisschen wahrgenommen in der Debatte danach, dass ein paar Leute halt unter anderem gesagt haben, ich will aber nicht, dass mir jemand sagt, was richtig und falsch ist. Ich möchte mir mein Bild selber machen. Und erstmal würde ich das auch sagen. Ich würde auch sagen, ich möchte mir gern mein Bild selber machen. Die Frage ist ja, wie man es macht. Und ich glaube, auch das nochmal zu trennen. Ich kann Personen sehr wohl für mündig halten, aber ich kann trotzdem feststellen, dass Propaganda wirkt, dass es wirkt, wenn ich etwas mehrfach höre, dass es wirkt, wenn Algorithmen mir nur das einspielen, was zu meiner Meinung passt oder vor allem das einspielen. Und ich selber würde nicht sagen, dass ich da drüber stehe und immer gegen Propaganda, Werbung, gegen diese Bubblebildung gefeit bin und sicher auch das ein oder andere nicht mitbekomme, nicht kritisch genug sehe, vielleicht zu sehr nur Informationen von einer Seite bekomme. Ich merke das stark bei Werbung, da bin ich sehr anfällig, bei personalisierter Werbung, aber eben durchaus sicher auch bei der Bubblebildung und solche Dinge. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, den ich gerne noch deutlicher gemacht hätte, dass ich sage, ich sehe den Punkt, dass man das denkt, ich möchte nicht, dass es jemand für mich entscheidet. Gleichzeitig wird, glaube ich, übersehen, dass es ja jemand entscheidet, halt der Algorithmus und die Plattform.
Richtig, richtig guter Punkt. Ganz, also kann ich alles unterschreiben. Was mich so ein bisschen entsetzt hat, das vielleicht so abschließend. Ja, auch ich bin ein einfaches Werbeopfer. Mhm. Ines weiß das, deswegen habe ich jetzt den Doc Martens Newsletter abbestellt, weil da kann man mir sehr schnell weismachen, ja, das brauchst du und zwar jetzt in 5 Sekunden.
Ich kann nicht anders.
Was ich mir aus der Sendung mitgenommen habe, ist, dass ich gern mehr darauf aufmerksam machen würde, weil das war auch ein Punkt, der immer und immer wieder so angesprochen wurde und meines Erachtens, ja, ich will gar nicht sagen falsch geframed, aber falsch rüberkam, dass die Tatsache, dass ich, bevor ich etwas poste, darüber nachdenke, welche Konsequenzen es hat, aus meiner Perspektive nichts anderes ist als gesunder Menschenverstand und Verantwortung. Und dass das, aber gerade wenn ich weiß nicht, millionenfach meine Inhalte verbreite, nicht bedeutet, dass ich in meiner Meinungsfreiheit eingeschränkt bin. Das war so ein Take, den fand ich ziemlich weird. Das Nachdenken, das hat mir meine Mama als Kind beigebracht. Denk nach, bevor du was sagst.
Vielleicht so als Tipp.
Und ich glaube, was im Kindergarten gilt und in der Grundschule, das kann man vielleicht auch für Kanäle wie YouTube oder Spotify oder was auch immer für eine gute Idee mitnehmen, ohne dass das Zensur ist oder die Meinungsfreiheit einschränkt. Weil ich denke ja drüber nach und dann entscheide ich ganz allein, sag ich das jetzt oder sag ich das nicht.
Meine Show, meine Regeln.
Ja, absolut. Vielleicht kann ich da auch noch kurz ergänzen sozusagen. Ich glaube, dass das auch so zwei Punkte sind, die damit eine Rolle spielen. Das eine ist, also ich würde auch sagen, was ich sage, hat natürlich auch soziale Konsequenzen. Also das finde ich auch, also das ne, vielleicht, also damit tue ich mir tatsächlich auch schwer. Ne? Wobei ich auch glaube, also ich habe auch da habe ich drüber nachgedacht, wann ist diese Diskussion eigentlich so zugespitzt entstanden? Wenn wir da zurückdenken, glaube ich, ganz sehr um Corona rum hat das zugenommen. Und da glaube ich schon, dass auch einfach viele, viele die Erfahrung gemacht haben, ich werde auf einmal sozial isoliert und von Menschen, die mir vorher wichtig waren, ganz anders behandelt, weil ich etwas anders sehe als sie. Und das würde ich jetzt erstmal einfach neutral sozusagen in den Raum stellen und versuchen, das nicht zu bewerten. Ich glaube, dass die Erfahrung, die viele gemacht haben und die sie sehr geprägt hat und die jetzt das Gefühl haben, oder die jetzt nur sozusagen, ich will nicht noch mehr soziale Konsequenzen und so weiter. Also ich glaube, das steht so ein bisschen dahinter. Aber also ich würde auch, also ich habe jetzt auch schon in diesem Podcast ein paar Mal sozusagen innegehalten, ne? Und ich glaube, das muss doch so sein, dass ich innehalte und überlege, wie sage ich das, wie bringe ich das rüber, ne? Was bedeutet das für die Personen, die das hören? Und das andere ist, glaube ich, schon, das schließt übrigens so ein bisschen den Kreis sozusagen zu unserem Anfang, nämlich zu Spanien und Gewalt gegen Frauen tatsächlich. Also das andere ist ein Empathieproblem, glaube ich. Also das hat natürlich auch mit dem Netz zu tun, weil ich mein Gegenüber nicht sehe, weil ich nicht sehe, was das ausrichtet, was ich da tue. Aber auch etwas mit Bildung, mit woher kommt Empathie, wie kann man die beibringen, wie kann man die lernen. Und ich bin nicht der Meinung von Elon Musk, dass Empathie die Schwäche von irgendwelchen Gesellschaften ist, sondern im Gegenteil, dass wir sehr viel mehr davon bräuchten. Ich bin großer Verfechter von Dänemark, die in der Schule Empathie beibringen und glaube, das täte uns als Gesellschaft extrem gut. Und da würde sich vielleicht einiges ändern, wenn man auch vorher empathisch drüber nachdenkt, was man sagt, mit dem Gegenüber machen könnte.
Ja, das waren doch eigentlich schon die perfekten Schlussworte für unsere Folge, die den Kreis nochmal nach oben hin geschlossen haben. Und wir können uns eigentlich nur ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie heute da waren. Dankeschön. Und wirklich über verschiedenste Themen mit uns gesprochen haben, also wirklich eine ganze Bandbreite. Und wie Steffi schon angekündigt hat, vielleicht gibt es da ja nochmal die Möglichkeit, in die ein oder andere Sache nochmal tiefer einzusteigen.
Da müssen wir nochmal tiefer reingehen.
Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut und bin auch sehr froh, dass Sie meine Remonstration verzeihen, die ich im ersten Semester sehr mutig formuliert habe. Genau, und gebe da nochmal an Steffi für die allerletzten Worte.
Du gibst nochmal zurück ins Studio.
Zurück ins Studio.
Nee, ich kann mich nur anschließen. Ich habe mich riesig gefreut, dass Sie bereit waren, mit uns darüber zu sprechen. Und ich hätte noch eine Stunde ohne Probleme oder zwei oder drei. Es war mir ein großes Vergnügen. Und ich freue mich immer ganz besonders, wenn Ines und ich, wir freuen uns immer, wenn wir aus der Wissenschaft jemanden da haben. Aber sind wir ehrlich, Ines, wir sind schon so ein bisschen, ne, Fans aller weiblichen Role Models. Und das ist so. Also vielen, vielen Dank dafür. Wir sind große Fans. Und an euch da draußen, werft mal einen Blick in die Shownotes. Alles, worüber wir gesprochen haben, inklusive der presserechtlichen Informationsschreiben von Christian Scherz, haben wir da verlinkt. Vielen Dank, Frau Professor Beck.
Ich kann mich auch nur anschließen. Vielen Dank. Tech Bro Culture.
Dieser Podcast enthielt unbeauftragte und unbezahlte Werbung. Also eigentlich nicht, aber you name it.